1% Lagebesprechung.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode der Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Heute Abend an meiner Seite mein Kollege, der Politikwissenschaftler Michael Schäfer. Erneut guten Abend, Michael, hallo.
Ja, grüß dich, hallo Philipp.
Und meine Person, der 1%-Leiter Philipp Stein. Ja, lieber Michael, meine geschätzten Kollegen wollen mich ja immer dazu zwingen, zu Beginn unserer Sendung kurz und bündig zusammenzufassen, worüber wir heute sprechen und keinen langen Monolog zu halten. Das fällt mir bekanntermaßen schwer, aber ich will es probieren. Wir wollen heute Abend darüber sprechen, wie linke, linksliberale und mitunter aus dem Ausland finanzierte Organisationen, sogenannte NGOs, in den letzten Monaten, aber auch Jahren versucht haben, auf den Wahlkampf in der Bundesrepublik Deutschland Einfluss zu nehmen, wie sie das konkret tun, ob sie erfolgreich waren, wo sie nicht erfolgreich waren und natürlich, sehr wichtig, wie wir Patrioten, wie wir Rechte uns gegen diese nicht legitimierte Einflussnahme zur Wehr setzen können. Das soll das Thema unserer heutigen Lagebesprechung sein. Ich schicke vielleicht gleich vorweg, wir werden heute nicht ausführlich über die Wahlergebnisse in den drei Ostbundesländern sprechen. Das haben wir an anderer Stelle getan, in unserem Podcast, aber auch auf unserer Internetseite 1%.de. Das wurde auch im patriotischen Blätterwald, wenn man so will, ausführlich besprochen und ausgewertet. Und wir wollen jetzt, wie gesagt, darüber sprechen, was sich vor der Wahl und während der Wahl getan hat, um diese, man muss fast sagen, phänomenalen Wahlergebnisse der Alternative für Deutschland zu sabotieren. Und an dieser Stelle darf ich an dich übergeben, einen der Köpfe, die maßgeblich an unserer doch sehr prominenten und schönen Kompakt-Recherche beteiligt waren, die man natürlich auf 1%.de immer noch finden kann. Michael, was ist das Wichtige für unsere heutige Sendung?
Das Wichtige ist, was wir aus dieser großen Recherche, die wir am 18. September, der Woche vor der Brandenburg-Wahl, veröffentlicht haben. Ich werde gleich nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen, aber da, wo wir hinwollen, ist ja der Gedanke oder die Diskussion, was wir daraus lernen. Wir haben ja jetzt mehrere Ostwahlkämpfe gesehen, wo sich von außen mit viel Geld eingemischt wurde. Wir sehen neue Projekte von Campact und der Amadeo-Antonio-Stiftung, die gezielt auf Ostdeutschland gehen, weil die merken, was hier gerade los ist, wie sich hier gerade was tut. Und ja, wir haben nicht die großen Mittel, wir haben nicht Soros im Rücken oder andere milliardenschwere Stiftungen. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben, und da haben wir einen ganz konkreten Vorschlag heute veröffentlicht, eine Gegenstrategie, und ja, über diesen Ansatz wollen wir heute sprechen und auch darüber, ob man ihn vielleicht im nächsten Jahr, sollte die Ampel so lange durchhalten, bei der Bundestagswahl schon anwendet.
Vielleicht sprechen wir zuallererst mal über die Grundlagen. Natürlich sollte im Bestfall jeder, der sich diesen eher weiterführenden Podcast heute anhört, unsere Recherchen im Vorfeld gelesen haben, aber das können wir nicht voraussetzen. Wir wollen erstmal in aller Kürze nochmal darauf eingehen, worüber wir überhaupt ganz konkret sprechen. Wenn wir das, Michael, wir zweimal prägnant zusammenfassen wollen, es gibt eine linke, manche würden sagen linksliberale NGO, die sich Kompakt nennt, nicht zu verwechseln mit Kompakt. Einem Meinungsmedium der anderen Seite, wenn man so will. Und Kompakt ist ein Verein, du wirst darauf sicherlich nochmal eingehen und mich korrigieren, dass es sich da nicht nur um einen Verein handelt, sondern dass wir nicht zu Unrecht von einer Bewegung sprechen, die es sich im Grunde genommen seit einigen Jahren auf die Fahne geschrieben hat, vor allem mit viel Geld als eine Art Kampagnenplattform, Stimmung zu machen gegen alles, was patriotisch, alles, was heimatverbunden ist, allem voran selbstverständlich die AfD als aktuell sehr prominenter Ausläufer dieser patriotischen Meinung. Und ja, wenn wir das mal ganz kurz runterbrechen wollen, dann ist es so, dass Kompakt im Vorfeld der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen, aber auch dann in Brandenburg verschiedene Parteien und ihre Direktkandidaten mit nicht unerheblichen Finanzmitteln, ja, wie soll man sagen, unterstützt, ist schon fast ein bisschen verniedlicht. Ich will jetzt auch nicht sagen, geschmiert hat, das ist vermutlich ein Schritt zu weit, aber man hat sie gepäppelt mit Geld und man hatte da ja einen ganz konkreten Plan.
Genau. Wir hatten allein in den zwei Monaten August und September veröffentlichte Zahlen, das sind nur die veröffentlichten Zahlen, fast eine 500.000, die direkt an SPD, Linke und Grüne gegangen sind, mit großen Summen. Teils als sachwerte Leistung, also für Kampagnen, für Flugzettel. Jetzt wissen wir auch ein bisschen mehr. Kampakt hat ja jetzt auch schon ein paar Informationen veröffentlicht. Die mussten ja auch ihren Unterstützern gegenüber erklären, wie die ganze Sache gelaufen ist. Da gibt es jetzt den ersten Rundbrief, wo auch 1% erwähnt wird und wo man darüber jammert, dass durch unsere Recherche ja mal ein bisschen Ärger hat, vielleicht auch mit seinen Geldgebern, die wir ja auch kontaktieren. Zitat hieß es da in dem Rundbrief: Selten haben wir so viel Gegenwind erlebt wie jetzt gerade in diesen Wahlkämpfen. Aber konkret ging es darum, dass man Kampagnen geschaltet hat, um die Besonderheiten des Wahlsystems auszunutzen. Also in Sachsen braucht man 2 Direktmandate, um in den Landtag einzuziehen. Dann gilt nicht die 5%-Hürde und man zieht mit allen Sitzen, wenn man 2 Direktmandate errungen hat, ein plus die Prozente, die auch unter der 5%-Hürde liegen. Und in Brandenburg, noch krasser, braucht man nur 1 Direktmandat und alle anderen Prozente zählen auch. Und der Hintergedanke war, dass man nicht nur diesen linken Parteien hilft, sondern dass man dadurch die AfD schwächt. Ganz einfach, sind mehr Parteien im Landtag, hat die AfD weniger Sitze und bekommt nicht ihre Sperrminorität zusammen. Also darüber, was jetzt in der letzten Zeit immer wieder diskutiert wird. Und wir sehen ja auch gerade an Thüringen, an der Entscheidung des Landesverfassungsgerichts, und da wurde ja auch viel darüber geredet, wer von welcher Partei da in das Landesverfassungsgericht gesendet wurde, wie wichtig das doch sein kann. Oft wurde ja darüber gewitzelt, was soll denn dieses Drittel da und was kann man damit wirklich gestalten. Jetzt hat man es in Thüringen wieder ganz aktiv gesehen, wie wichtig diese Landesverfassungsgerichte und auch irgendwann das Bundesverfassungsgericht ist. Und Campact hat sich genau diese Gesetze angeschaut und was noch viel wichtiger ist, sie geben es selber zu. Sie haben direkt Druck auf die Parteien ausgeübt. Sie sagen selber, wir haben die Zitate auf unseren Recherchen auf 1%.de, dass man bereits im Juni diesen Jahres auf die Parteien zugegangen ist und ganz konkret in Sachsen und in Dresden und in Leipzig auf Grüne und Linke zugegangen ist und gesagt hat, kommt, lasst doch hier die Direktkandidaten weg. In Leipzig sollen die Linken antreten, da ihre 2 Direktmandate holen und so in den Landtag einziehen. Muss man wissen, in Leipzig hat ja auch die Linke ihr Bundestagsdirektmandat, ihr drittes wichtiges, geholt, um jetzt auch noch im Bundestag zu sitzen. Sie sind ja auch an der 5%-Hürde auf Bundesebene gescheitert. In Dresden wollte man das auch mit den Grünen probieren, wollte denen 2 Direktmandate geben, haben sie auch geschafft, aber die Grünen haben es ja auch ganz knapp über die 5%-Hürde geschafft, also da wäre es gar nicht notwendig gewesen. Das Wichtige ist, dass ein Verein mit Sitz in mit eigentlichen Vereinssitz in Niedersachsen, aber natürlich aus Berlin gesteuert, da mit einer Zentrale, sich in unsere Wahlkämpfe einmischt und hier direkt viel Geld reinsteckt. Wie gesagt, die Summe 500.000 wissen wir nur, weil es eine Sofortmeldepflicht gibt bei Zahlungen über 35.000 Euro. Das heißt, das sind die Zahlen, die wir vom Bundestag haben. Wir wissen auch von Zahlungen beispielsweise an die Freien Wähler, die unter 35.000 sind, die gar nicht veröffentlicht wurden, die wir nur aus deren Veröffentlichungen kennen. Die haben uns ja auch auf einen Fragekatalog geantwortet. Die Parteien interessanterweise nicht, auch die Freien Wähler nicht. Ja, und da ist jetzt viel Geld geflossen und man nutzt ganz gezielt die Gesetze, um den Wählerwillen zu beeinflussen. Wir wissen jetzt, dass, sie geben an, dass sie in Brandenburg es geschafft haben oder in Sachsen auch, man kann die Zitate raussuchen bei uns da in der Recherche, dass jeder der entscheidenden Wahlkreise, jeder Briefkasten in den entscheidenden Wahlkreisen von denen eine Postwurfsendung bekommen hat, das heißt Firmen engagiert oder wie die das machen, um so Einfluss zu nehmen, die haben ganz gezielt, und wir haben das auch verlinkt, wir haben auch Screenshots, haben uns diese ganzen Online-Kampagnen angeschaut, wie die ganz gezielt auf Zielgruppen, auf ihre Wähler also bestimmte Wähler, die ansprechen mit Online-Kampagnen, wir haben das Beispiel Facebook daraus gesucht, gegangen sind und sie geben an, dass sie da ganz gezielt, also man kann ja sagen, hier, du bist jetzt ja, in diesem linksliberalen Spektrum, hier ist unsere Idee, so verhindern wir die AfD, dass die sagen, ja, mit diesen Kampagnen haben die auch nochmal 400.000 Wähler direkt angesprochen. Also du kommst auf das Handy der Leute und kannst da deine Idee transportieren. Und das ist natürlich so eine Macht, die da von außen auf uns zukommt, während wir hier die sind, die probieren hier mit Straßenwahlkampf und mit aller Kraft und Gegenkultur und so hier ein bisschen was zu drehen. Und dann kommt von außen so eine Macht, dass wir jetzt in der neuen Recherche gesagt haben, da müssen wir uns was überlegen, wie wir dagegen vorgehen können.
Ja, Michael, ich will mal provokant die Frage einwerfen, was ist daran tatsächlich so schlimm? Also du hast jetzt sehr, sehr schön ausgeführt, wie dieses Kompaktnetzwerk über Finanzmittel, über die wir noch sprechen müssen, also wo die auch herkommen, nicht zuletzt vermutlich jetzt im nächsten Schritt, versucht haben, teilweise erfolgreich, teilweise nicht erfolgreich Einfluss auf den Wahlkampf zu nehmen, wie das konkret passiert ist. Wir könnten da jetzt noch mehr ins Detail gehen. Ich denke aber, dass man da guten Gewissens auf, wie gesagt, unsere Recherche auf 1%.de verweisen können. Wir haben da natürlich noch mal ausführlicher, also wir haben da im Grunde genommen alles aufgedröselt, an wen ist konkret Geld gegangen, wie viel, also alles das, was wir jetzt zum aktuellen Stand schon wissen können, wie wurde Einfluss auf diese Listenbildung, auf die Besetzung der Direktwahlkreise und so weiter genommen, aber auch anderes ist dort aufgedröselt. Jetzt will ich das aber mal auf die größere Ebene, sozusagen auf die nächste Ebene überführen und sagen, naja, da gibt es jetzt eben eine linke NGO, so wie, sage ich jetzt mal, 1% eine rechte NGO auf der anderen Seite ist. 1% ist ja durchaus eine Art Gegenspieler zu Kompakt. Und jetzt sind die halt hergegangen und haben sich gesagt, naja, es steht ein sehr großer Wahlerfolg der AfD bevor, das lässt sich wohl in Gänze nicht verhindern. Unser Ziel ist es, denen zu schaden. So, das kann man natürlich jetzt erstmal schlecht finden, was wir auch tun. Aber wenn man das aus einer neutralen Ebene betrachtet, dann haben die im Grunde genommen, ja, ob das legale Mittel sind oder nicht, darüber wird auch zu sprechen sein. Denn wir haben ja, und das hast du, glaube ich, noch nicht jetzt erwähnt, eine Strafanzeige gegen Kompakt vorbereitet, wegen illegaler Parteienfinanzierung. Auch darauf können wir gleich nochmal eingehen. Aber ich will dir mal grundsätzlich so die Frage stellen, was ist sozusagen, du hast es jetzt ja mehrfach erwähnt und mehrfach auch herausgestrichen, was ist denn an dem Vorgehen von Kompakt tatsächlich auf, ja, ich will jetzt nicht sagen auf einer moralischen Ebene, aber was ist daran sozusagen eigentlich das Problem? Weil normalerweise könnte man ja auch sagen, naja gut, der ist jetzt eben ein zivilgesellschaftlicher Verein, das sind ja immer so diese Floskeln und die haben halt eben ja, im Sinne ihrer Meinung verschiedene Parteien unterstützt, um stärker im Wahlkampf zu sein. Wo kommen wir da auf dieser, ich nenne es jetzt mal demokratischen Ebene, an ein Problem ran?
Genau, da gibt es ich glaube, drei Antworten drauf. Die erste ist natürlich diese informelle Ebene. Also hätte jetzt nicht eine von diesen Kompakt-Funktionären damit angegeben, dass man bereits im Juni, da, also bei der Aufstellung der Kandidaten, auf die Parteien Druck ausgeübt hat. Also die sagen, wir sind auf die Parteien zugegangen. Die Parteien, deswegen, es war ja so, dass man in Leipzig und Dresden dann immer nur eine Seite unterstützt hat. In Potsdam war das ja auch ganz krass. Da hat man so eine amtierende SPD-Ministerin nicht unterstützt, sondern 72.000 Euro für die Grünkandidatin in einen Wahlkreis gepumpt, damit die das eine Mandat holt. Und dann hat sich natürlich die SPD-Seite aufgeregt und auch gesagt, ich hätte auch gerne so einen westdeutschen Verein, der mir alles bezahlt, so sinngemäß. Aber würden die nicht immer solche Statements abgeben, die Parteien und dieses Campaign-Netzwerk, das übrigens aus Verein und Stiftung besteht, also wir müssen immer von diesem Netzwerk reden, das sehr interessant aufgebaut ist, alles aufgedröselt bei uns in der Studie, wie da das Geld reinfließt, wie die sich selber als Einheit sehen und wie die es auch gezielt an Parteien und Politiker ausschütten. Wenn die nicht darüber reden würden, dann wüssten wir gar nicht, wie im Hintergrund mit viel Geld, bekommt ja auch Geld von Stiftungen, Open Society Stiftung von Soros, geht in das Campact-Netzwerk rein und dieses Campact-Netzwerk, wie auch Staatsrechtler sagen, schütten das widerrechtlich, also gegen die Regeln der Parteienfinanzierung an Parteien aus, wenn man das umgeht. Also der erste Punkt ist dieses Informelle. Es gibt Vereine, große Spieler, die mit viel Geld Druck auf Parteien ausüben und so schon die Aufstellung von Kandidaten beeinflussen wollen. Sie haben sich ja nicht beeinflussen lassen, es sind ja trotzdem alle gegeneinander angetreten. Ein Kandidat der Linken hat dann gleich gesagt, ja gut, ich nehme das Geld, hat es dann in seinen Wahlkampf gesteckt, aber der wurde ja auch unterstützt. Und das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Klar, Parteien sind ja sowieso anfällig, liegt ja in der Natur der Sache, ne? Da machen Lobbyisten ihren Dienst und versuchen die Parteien in die richtigen Richtungen zu drängen. Die Grünen, ja, mit ihrer grünen Lobby und allem drum und dran. Aber hier geht es ja ganz gezielt darum, dass man nicht nur Lobbyarbeit macht, sondern das Dritte kommen, zum Teil aus dem Ausland, und das ist mein zweiter Punkt, dass es halt auch Gelder und Ideologen aus dem Ausland sind, was halt unserer Meinung nach widerrechtlich ist, die ganz gezielt sagen, wir versuchen nicht Lobbyarbeit zu machen, um unsere Wirtschaftsinteressen durchzusetzen, sondern wir wollen, dass dieser patriotische Aufbruch erstickt wird. Und deswegen gehen wir direkt mit Geld und Druck an Politiker ran, an linke Politiker, die wissen, die haben das jetzt schon aus mehreren Wahlkämpfen gelernt, denn Campact macht das nicht erst seit dieser Wahl, sondern auch schon, wir haben es verlinkt, die Quelle dazu, der neuen Recherche auch zu 2019 wurden schon solche Initiativen gestartet, diesmal noch plumper, noch offensiver und noch direkter mit den Geldflüssen, gehen auf Parteien zu und unterstützen die Politiker, die mitziehen. Und von außen kriegst du das nicht mit, wenn die nicht selber darüber reden würden. Also dieser Weg, Soros, Campact, Netzwerk, Kandidaten einer Partei irgendwo in irgendeiner Stadt, ist einfach falsch. Das ist mächtig, das ist auch schlau, aber es ist einfach falsch. Es ist einfach falsch und deswegen ist es wichtig, dass man darüber redet und dass wir das auch öffentlich gemacht haben und dass jetzt Campact jammert, dass sie so unter Druck sind und dass das Thema in der Bundespressekonferenz war und dass Paul Klemm da den Ministerpräsidenten Beuthke da am Wahlabend noch mit unseren Recherchen konfrontiert hat, fand ich alles super. Auch, dass die rechte Medienlandschaft da komplett mitgezogen ist. Im Spiegel wurde das Thema erwähnt. Also das hat schon gut funktioniert und das wurde schon gut wahrgenommen. Das ist der erste Punkt. Also, dass es einfach grundsätzlich falsch ist. Das zweite ist, wie ich es gesagt habe, ausländische Interessen. Also, wir haben ja die erste Recherche damit gestartet. Gerade der AfD und Rechten wirft man immer vor, dass alle Putin-Trolle sind und vom Kreml ausgesteuert werden. Aber hier konntest du ja den direkten Geldfluss nachvollziehen über dieses Netzwerk, wie US-Interessen und es ist alles transparent da, alle Zahlen liegen vor, die Transparenzberichte, welche NGO da wie Geld hier reingeschossen hat, auch ganz gezielt, um die deutsche politische Landschaft zu beeinflussen, wie ausländische Interessen hier bei uns wirken. Und das ist krass, dass es ja selbst bis zu den Kommunalwahlen runtergeht. Also wenn man sich das Strategiepapier für 2019 anschaut, dann ging es ja sogar diesem Campact-Netzwerk darum, die Kommunalwahlen zu beeinflussen. Also es geht bis ins Kleinste, vom ganz Großen bis ins ganz Kleine. Dessen müssen wir uns bewusst sein, dass das keine verrückte rechte Verschwörungstheorie ist, sondern dass, was wir hier im Osten gerade machen, auf dem Schirm von vielen Leuten ist und dass auch viele gegen uns arbeiten, können wir auch gleich noch was dazu sagen, welche neuen Projekte Campact und mit der Amadeu-Antonio-Stiftung zusammen macht. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Und das ist auch Teil der Studie. Das ist nicht irgendeine NGO. Kann man ja sogar noch sagen, gut, lass die ihr Geld aus dem Ausland kriegen. Aber wir haben ja auch mit erläutert, wie deutsches Steuergeld und nicht so knapp nur am Beispiel von Campact über eine Firmenbeteiligung, über 2 Millionen, in dieses Netzwerk reinfließen, genau für diese Arbeit gegen uns. Also gegen Andersdenkende, gegen den patriotischen Aufbruch. Und jetzt, und da wird es noch deutlicher, gibt es ja so einen gemeinsamen Fonds, nennen die das, Amadeu-Antonio-Stiftung und Campact-Stiftung, die ganz gezielt Projekte in Ostdeutschland unterstützen, die ja wiederum sich gegen alles Patriotische richten. Das heißt, da hat man einfach nur noch einen Träger dazwischen geschaltet und die Arbeit ist doch genau die gleiche. Das heißt, Campact kann ja noch von sich sagen, gut, die werden aus dem Ausland finanziert und haben viele Unterstützer, aber ihr Partner ist die Amadeu-Antonio-Stiftung und die würde ohne Steuergeld, glaube ich, gar nicht existieren. Und das sind doch die Punkte. Ausland, Steuergeld, intransparente Beeinflussung.
Ja, ich finde, dass dahingehend einen ganz besonderen Punkt, an dem wir stehen und über den wir sprechen müssen und warum auch diese Recherche und die Veröffentlichung so entscheidend waren. Du hast es schon erwähnt, das Stichwort Steuergeld. Was wir in den letzten, man muss schon sagen, Jahrzehnten erlebt haben, was unter dem Stichwort Kampf gegen Rechts subsumiert wurde und mit Millionen Steuergeldern halt subventioniert wurde. Wir haben ja die verschiedenen Förderprogramme, die es seitens des Bundes, aber auch seitens der Landesparlamente und so weiter gab, auch auf unserem Blog in den letzten Jahren immer wieder aufgerollt und sichtbar gemacht. Das hat sich aber alles auf der sogenannten zivilgesellschaftlichen Ebene abgespielt. So wird das hier immer genannt. Das heißt, das Hereinwirken in die Gesellschaft, Rechtsextremismus, Prävention, von finanzierten Jugendclubs bis hin zu irgendwelchen Anti-Rechts-Seminaren und so weiter und so fort, auch im Osten der Republik selbstverständlich vermehrt, hatten was immer damit zu tun, dass man versucht hat, den Menschen irgendwie einzutrichtern, dass rechts schlecht sei. Und das über halt ganz vielfältige Art und Weise. Man hat mal, um es mal auf Deutsch zu sagen, alles mit Geld zugeschissen. Überall irgendwelche Streetworker, Sozialarbeiter, Lehrer und so weiter hingesetzt, die halt eine Meinung verbreiten sollten. Interessanterweise hat das hier im Osten nicht wirklich verfangen. Das heißt, diese Strategie ist zwar vielleicht nicht gescheitert, aber sie war lange nicht so erfolgreich, wie sie mit dieser Geldsumme hätte sein müssen. Und der Ansatz,
kann ich gleich was zu sagen.
Ja, naja gut, guck dir die Wahlergebnisse, du kannst gerne an was zu sagen, logischerweise, aber ich will darauf hinaus, guck dir die Wahlergebnisse der jungen Menschen im Osten der Republik an. Und dann kann man sich durchaus die Frage stellen, wie erfolgreich das war. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass wir es jetzt ja hier mit einem neuen Ansatz zu tun haben, nämlich tatsächlich eigentlich öffentlich, wenn man so will, die Politik zu beeinflussen. Also über den Einfluss gewisser Lobbygruppen, nicht zuletzt aus der Wirtschaft, immer wieder diese Skandale, die da hochkamen in den letzten Jahrzehnten. VW-Firmenchef sitzt zusammen mit Angela Merkel und dann gibt es die Abwrackprämie und so weiter. Diese Dinge, ohne dass ich da jetzt konkrete Beispiele hätte, dieser Lobbyismus, den es natürlich auf der europäischen Ebene ganz stark gibt. Das heißt, die tatsächliche Beeinflussung von Politikern und Regierungen durch Geld und durch Einfluss, das ist ja nun nichts Neues per se. Aber in dieser Öffentlichkeit und in dieser Deutlichkeit als Verein zu sagen, wir haben, ja, mancher würde sagen, Politiker geschmiert, das ist schon eine neue Stufe, wo man versucht mit Steuergeldern, und du hast es auch so schön gesagt, mit Auslandsgeldern ganz konkret eben in diese Meinungsbildung einzugreifen.
Genau. Vorher war man halt vorsichtiger, subtiler, mal mehr, mal weniger, dieses Bundesprogramm Demokratie leben. Also da ist nicht sehr viel Subtilität zu finden. Aber dieses andere Programm, was ja zum Anfang extra für Ostdeutschland, für den ländlichen Raum, wo man ja Angst vor hatte, gemacht wurde, dieses Zusammenhalt durch Teilhabe. Und das hat in Teilen schon gut funktioniert. Das hat man ja so aufgeteilt, dass man das Geld direkt an diese Funktionärsebene von Jugendfeuerwehren, kann man sich eine Liste anschauen online, wer nach Bundesländern Jugendfeuerwehren, Sportverbände und sowas, dass die Führungsebene mitzieht und dass die dann noch da diese Demokratieberater in Anführungszeichen reinsetzen. Das war so quasi so Blockwarte, die aufpassen, dass da bloß keiner nach rechts aufmuckt. Und als dann die Migrationskrise war, haben die nochmal Gelder draufgeschüttet, dass die Leute dann diese ganzen Migranten reinholen, die Vereine und die diese ganze Funktionärsebene, die davon ja auch in Teilen lebt, da hart mitzieht und da alles Rechte im Keim erstickt. Und wenn du da Feuerwehrverband, Sportverband und sowas hast, dann sind das schon mächtige Gegner. Also wenn ich manchmal mir hier dieses Landesprogramm da in Tolerantes Brandenburg anschaue, also da ist alles, was sie da machen, ein Witz, aber der Landessportbund, wenn der da mitzieht und mit seinen ganzen Vereinen, das trägt schon mehr aus. Deswegen hatten die damit schon Erfolg, aber das war halt subtil, ne? Hier Demokratieberater, Blockwort hier bei uns im Verein. Aber dieses wie du es jetzt gerade auch richtig gesagt hast, ja, wir zahlen jetzt einfach direkt mal 25.000 Euro an einen Kandidaten der Linken aus, um die AfD zu verhindern. Also das ist schon eine andere Hausnummer. Aber gut, dass sie so ehrlich sind, weil das zeigt natürlich auch, dass es halt einen gewissen Handlungsbedarf gibt und dagegen kannst du auch ganz anders mobilisieren, ne, gegen diese Art von Einflussnahme.
Ja, ich will da auch mal eine kühne Behauptung in den Raum stellen, ohne dass ich allzu optimistisch klingen will im Ganzen. Ich habe halt das Gefühl, dass diese gesellschaftliche Schiene ein bisschen bröckelt. Also man spricht ja gerne auch in der Rechten und mittlerweile auch im Mainstream von diesem Riss, der durch die Gesellschaft geht. Natürlich einmal der Riss, der auch gewissermaßen immer noch zwischen Ost und West der Republik besteht, in verschiedener Hinsicht. Aber auch der Riss, der generell durch die Gesellschaften, Familien, Vereine und so weiter geht. Der vertieft sich einfach dadurch, dass die Gesellschaft ja im Grunde genommen auch nur ein Spiegelbild dieser Parteienlandschaft ist, was gerade in den Parlamenten Thüringen und Co. passiert. Das passiert eben auch in der Gesellschaft. Wir haben entweder Leute, die sind mittlerweile hardcore pro AfD und sagen das auch, zumindest hier im Osten der Republik, oder wir haben halt das Gegenteil. Und sehr wenig so diese Mittelpositionen, die verschwinden halt tatsächlich ein bisschen. Und das, was über Jahrzehnte erfolgreich war, zumindest ein Stück weit, was du gesagt hast, Sportvereine und so weiter, Leute aus Positionen rausdrängen, natürlich ist sowas immer noch präsent. Du kannst als rechter Beispiel, da gab es ja etliche Beispiele, gerade gibt es wieder eine ganz fürchterliche ZDF-Doku über den Rechtsextremismus in der MMA-Szene. Ja? Ich frage dich jetzt mal nicht, für wen du bist, für Jungwurt oder für Eckerlin, Micha, wichtige Frage, aber die werden wir mal anders diskutieren müssen. Es ist da so, dass diese Dinge, habe ich das Gefühl, nachlassen. Also du kannst immer noch keine MMA-Karriere machen, wenn du Rechter bist. Du wirst kein Profifußballer werden, wenn du dich rechts äußerst. Das sind alles Dinge, die sind immer noch präsent. Du wirst vermutlich auch kein Profimusiker irgendwie im Staatsorchester oder was auch immer werden. Das ist alles noch vorhanden, diese gesellschaftliche Ausgrenzung. Aber es beginnt halt schon ein Stück weit zu bröckeln, dass halt Fußballvereine anfangen zu sagen, ja gut, dann ist der halt bei der AfD. Und wenn der nicht mehr spielen darf, dann spielen wir halt auch nicht mehr. Es gibt einen jüngeren brandenburgischen AfD-Kandidaten, der gerade in den Landtag eingezogen ist, bei dem sich das so vollzogen hat in seinem Fußballverein, dass das jetzt plötzlich funktioniert mit AfD. Und auch in Berufen und so weiter wird das ein bisschen lockerer. Wie gesagt, vorsichtig optimistisch. Und jetzt will ich die kühne Behauptung in den Raum stellen, dass das durchaus so Organisationen wie Campact und so auch auffällt, zu sagen, unsere bisherige Schiene zieht immer noch, aber es wird immer schwieriger. Es wird immer schwieriger, auch jungen Leuten in der Schule den Mist in den Kopf zu drücken und durch das siebte Seminar zu bestimmten historischen Themen oder anderen Sachen denen auf den Zeiger zu gehen. Jetzt müssen wir andere Geschütze auffahren, weil die AfD anscheinend ja parlamentarisch immer erfolgreicher wird. Und du würdest parlamentarisch nicht erfolgreicher werden, das ist ein Umkehrschluss, wenn nicht mehr Leute auch auf der gesellschaftlichen Ebene sagen würden, ja, läuft so nicht mehr, mache ich nicht mehr mit. Das heißt, man versucht anscheinend ein bisschen zumindest aus der Not heraus auch jetzt ganz offensiv die Hand in den Topf der Wahlurne zu halten, um es mal sinnbildlich zu sagen.
Genau, und ich glaube, die sind auch unter Zugzwang. So diese ganze Zivilgesellschaftsfördermittel-Bubble lebt ja auch davon, dass die Erfolge liefern. Ne? Also wie erfolgreich da so manche Sachen sind, kann man in Frage stellen. Aber wir haben auch viele andere Recherchen. Hier Jerome Trebing, ne, der hier Online-Blockwart ist und da auf Jugendliche losgelassen wird. Recherche findet man auf 1%.de. Solche Sachen, die sind natürlich schon enorm wichtig. Wer weiß, ohne dieses ganze Draufschlagen, diese Repression, soft und hart, wie weit wir wirklich wären. Und dann kommen dann so Gruppen wie Campact, die ja sagen, sie sind einerseits von oben und aus dem Ausland finanziert und andererseits von vielen tausend Unterstützern. Und die erwarten natürlich auch, dass die was machen. Also die AfD wird stärker und stärker, kriegt jetzt hier in drei Bundesländern knapp ein Drittel der Stimmen. Und dann sagen die auch, ja, wofür seid ihr eigentlich gut? Und dann müssen sie sich auch aber zu was Neues einfallen lassen. Und die sind halt jetzt mal offensiv nach vorne gegangen und haben gesagt, ja gut, dann gibt es halt mal eine 500.000 Kohle direkt an die Parteien und für die Parteien. Ist ja auch interessant, wie sie es selber auswerten. Also sie haben jetzt auch selber schon einen Rundbrief rausgeschickt, wo sie das an ihren Unterstützern erklären, ja, und sagen, ja gut, Brandenburg hat jetzt nicht so gut geklappt. Da sind sie ja auch in der letzten Woche noch umgeschwenkt auf die Unterstützung der SPD. Also vorher hat man ja den Einzelkandidaten da Geld gegeben und in der letzten Woche gab es dann nochmal Unterstützung für die SPD im Wert von 50.000 Euro, ne? Also das ist ja vielleicht dann diese ganzen Mittel, 160 waren es dann insgesamt, von denen wir bisher wissen. Nur für Brandenburg. Und ja, vielleicht sind das dann die paar Mittel, die es geschafft haben, den Wojtke vor die AfD ganz knapp zu drängen und so. Also wir sehen sowas ja nicht, dass sowas aus der von der rechten Seite kommt und solche Unterstützung. Und viel wichtiger ist ja auch oft, manchmal ist es ja nicht nur das Geld, sondern das sind auch erfahrene Leute, Kampagnenleute, die wissen, wie Social-Media-Kampagnen funktionieren, wenn man sich das angeschaut hat, wie gut die das gemacht haben. Die Leute hängen doch den ganzen Tag am Telefon. Was nützt es denn, wenn du da irgend so einem Provinz-SPDler ein paar Tausend aufs Konto überweist, aber der nichts weiß, damit anzufangen? Aber wenn du halt so eine professionelle Kampagnenorganisation bist und das Geld nimmst und gezielt auf die Handys der Leute gehst und denen dann irgendwelche Horrorgeschichten erzählst und wählt doch jetzt mal die SPD, damit die AfD die stärkste Kraft wird, oder wählt hier die Grünen damit und so weiter. Das hat schon eine ganz andere Macht, ne? Und da geht es auch um Know-how, was die mitbringen.
Ja.
Und das ist ja das Besondere. Also das fehlt uns auch. Das fehlt uns auch.
Ja gut, das reiht sich natürlich ein in eine ganze Reihe von Anti-AfD-Kampagnen. Das könnte man jetzt lang und breit ausführen. Das hat seine absurdesten Ausläufer. Beispielsweise in einer Postwurfsendung an alle Thüringer, die Gedenkstätte Buchenwald finanziert hat, wo man sich auch denkt, ob es da nicht andere Aufgaben gäbe, die zu erfüllen haben. Und was
aber die Frage ist, was bringt das? Ne? Ist das nicht zu,
ja, genau,
zu das, stumpf?
Ja, und das die anderen ist, sind halt Profis, nicht, ne? Lass uns bei dem Punkt gerne verweilen, beziehungsweise lass uns dazu gerne überleiten, weil ich denke, wir haben den Punkt gemacht, zu sagen, ja. Was ist passiert? Wenn das noch genauer interessiert, ich kann nur noch mal drauf verweisen, 1%.de, da gibt es eine Blogfunktion, da gibt es mittlerweile zwei Artikel dazu, den aktuellen Kompaktartikel und einen, den wir heute veröffentlicht haben, der heißt Ostwahlenfazit und Gegenstrategien, wo wir ganz konkret auf die Zahlen eingehen, wo wir alle Zahlen niedergeschrieben haben, wo wir alles nochmal zusammengefasst haben, was ihr euch rauskopieren, zitieren, bei Twitter posten, euren Verwandten bei WhatsApp schicken könnt, ist alles drin. Wir haben den Punkt gemacht, warum das schädlich ist, warum das problematisch ist aus einer demokratischen Sicht, aber auch aus einer patriotischen Sicht. Und kommen wir jetzt mal zu der Frage, weil das ist ganz schön, dass wir jetzt bei dem Punkt sind, Michael, was bringt das Ganze? Weil es mag den einen oder anderen da draußen geben, der jetzt sagt, naja, dann lass die doch Steuermillionen und lass die doch Auslandsmillionen auf dem Konto haben, lass die doch einsetzen. Hahaha, auch der verehrte Torben Braga, unser Mitstreiter aus der AfD Thüringen, hat sich, glaube ich, öffentlich so ein bisschen mokiert gehabt. So von wegen, naja, Millionen hier und da und was hat's gebracht? Wir sind trotzdem stärkste Kraft geworden. Man kann ja jetzt darüber streiten, wie erfolgreich dieses Millionengeschäft tatsächlich ist. Da gibt es ja, glaube ich, verschiedene Meinungen zu, ne?
Genau, also ganz konkret, man hat ja probiert, ich habe es eben schon mal die Zahl gesagt, mit, was waren es, 72 oder 76.000, da muss ich auch nochmal auf 1%.de nachschauen, die Kandidatin der Linken in Potsdam, der Grünen in Potsdam zu unterstützen, auch mit Postwurfsendungen, mit mehreren tausend und Social-Media-Kampagnen, um die reinzubringen. Und sie hat es dann deutlich nicht geschafft. Ja, also da ist es gescheitert. Andererseits, die große Unterstützung der SPD hat da natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen, übrigens flächendeckend Geld mit der Gießkanne an 25 SPD-Kandidaten, dass die überall in der Fläche handlungsfähig werden, hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass es Woidke nochmal geschafft hat. Und vielleicht haben sie den Ministerpräsidenten gerettet. Kann man natürlich empirisch nicht nachweisen. Aber ganz konkret, ihr Erfolg, und das heften sie sich auch an, das ist jetzt auch Teil, also ihre Erzählung, die müssen ja auch, wenn sie in Teilen gescheitert sind und in zwei Bundesländern da die Sperrminorität da ist, müssen die ja auch ihren Unterstützern, die den ganzen Spaß ja auch finanzieren, wenn das Geld nicht aus dem Ausland kommt, auch was berichten. Und da, ich hatte es schon mal gesagt, haben sie ja auch in ihrem Rundbrief geschrieben, am Ende ging unser Plan auf und meinen damit ganz konkret Sachsen. Also dieser Einzug der Linken über die zwei Direktmandate in Leipzig, die heften die sich an. Ganz konkret ging ja auch einmal 25.000 an einen der zwei Direktkandidaten, ne, der dann seine Kampagne unterstützen konnte. Es gab halt diese Postwurfsendungen und das macht natürlich viel aus, wenn du die AfD in so einem linken Stadtteil, wenn du die AfD verhindern willst, hier ist die Strategie, hat schon mal geklappt, auch zur Bundestagswahl, so eine schöne Erzählung. Und genau, und das ist jetzt der Ansatz. Der Titel hieß ja und Gegenstrategien und das ist natürlich dann auch der konkrete Vorschlag. Lass uns mal zurückgehen. Es gab, um genau die Situation jetzt zu verhindern, dass in Sachsen die Linken genau über diese zwei Direktmandate einziehen, weil sie an der 5%-Hürde gescheitert sind, da gab es schon eine Diskussion im Juli zu. Wir haben da ganz konkret einen ausführlichen Vorschlag von einem Politiker der Freien Sachsen, verlinkt auch im Artikel, der damals schon vorgeschlagen hat, Leute, lasst das doch mit eurem Direktkandidaten sein, kommuniziert, die Leute sollen da den CDU-Mann wählen und in dem linken Stadtteil kriegst du doch sowieso keinen AfD-Direktkandidaten, aber wenn man sich die alten Ergebnisse angeschaut hat, man könnte den linken Kandidaten verhindern und dadurch verhindern, dass die Linke in den Landtag einzieht. Und was haben die heute? 6 Sitze. Ohne die Linke im Landtag hätte die AfD ihre Sperrminorität aus eigener Kraft und noch viel wichtiger die Strukturen, die linken bis linksextremen Strukturen. Jeder, der Leipzig kennt und jeder, der die Protagonisten da kennt, weiß, wie eng der Linksextremismus verstrickt ist. Hätten diese linksextremen Strukturen ein großes Problem, weil Mandate, Mitarbeiter, Parteibüros, alles wegfallen würde. Zugang zu Informationen, man kennt das alles. Und dann muss man natürlich auch fragen, warum hat man das nicht ernst genommen? Also warum ist man, das ist ja dann auch im Netz gewabert und man hat das auch mitbekommen. Und interessanterweise, das haben wir auch verlinkt, ist auch Teil der Recherche, wurde ja auch der Spitzenkandidat und Fraktionsvorsitzende Jörg Orban auf einer Pressekonferenz ganz konkret dazu befragt, warum haben sie das nicht gemacht? Warum? Sie haben selber es in der Hand gehabt, so der Vorschlag oder so die Frage auch des Reporters, sie haben es in der Hand gehabt, dass die Linke einzieht oder nicht. Wäre ja auch ein schöner Wahlsieg gewesen, wenn man sagt, hier, wir haben verhindert, dass die Linke in den Landtag einzieht. Und er wurde ganz konkret das gefragt. Wir haben das, wie gesagt, die Stelle einer Pressekonferenz auch verlinkt. Und er sagt, nein, wir lassen uns auf solche Spielchen nicht ein und kommuniziert leider so ein Weiter-so. Und ich glaube, das ist in der jetzigen Situation der Fehler. Denn, und das ist der ganz konkrete Gegenvorschlag, es gibt ja die Möglichkeit, mit wenig Geld, mit keinen Kosten, wenn man weiß, dass das war ganz gezielt, das Wahlgesetz so beeinflusst und ausgenutzt wird von außen, das zu beeinflussen, indem man sagt, und das ist der Vorschlag, den wir auch in diesem Text machen, was wir zur Diskussion stellen und wo wir auch sagen, das hört sich für jeden Parteifunktionär wie eine absolute Horrorvorstellung an, aber dass man beispielsweise sagt, wir verzichten, wie es auch hier der Mann da von den Freien Sachsen vorgeschlagen hat, wir verzichten auf einen eigenen Kandidaten und kommunizieren ganz offensiv, warum wir das tun. Und wir sagen, das könnte man doch schon bei der nächsten Bundestagswahl ausprobieren. Guckt sich die Situation der Linken an, sind die komplett am Ende. Jetzt sitzen sie ja drin mit Gesine Schwan und Gysi und dem Pellmann. Das sind die 3 Direktmandate, 2 aus Berlin und der Pellmann in Leipzig. Sind sie ja in den Bundestag gekommen. Will man dieses Direktmandat in Leipzig verhindern, ist es vielleicht nochmal entscheidend, dass diese Partei im Bundestag überlebt. Und dann könnte man genau das probieren. Man sagt, man verzichtet auf einen eigenen Kandidaten, tut sich mit dem Vorfeld zusammen und kommuniziert langfristig schon, dass man hier die Möglichkeit hat, einen Linken oder die ganze Partei, die Linke im Bundestag, zu verhindern. Das wäre jetzt viel entscheidender bei der Landtagswahl gewesen, weil wir jetzt nicht wissen, wie stark die Linke jetzt bei der nächsten Bundestagswahl ist, wann immer die auch stattfindet. Aber stell dir vor, genau diese Zusammenarbeit hätte es jetzt schon gegeben und die Linke wäre nicht im Bundestag. Die AfD hätte mehrere Wahlkampfziele erreicht und das ist einfach eine verpasste Chance. Und ich verstehe nicht, warum man diese Möglichkeit, diese einfache Möglichkeit als David, kleiner patriotischer Zusammenschluss aus Partei und Vorfeld gegen diesen Goliath, NGOs, Steuergelder, Staat nicht genutzt hat. Das ist jetzt vielleicht so eine Position, die man als Politikwissenschaftler haben kann, der nicht so Parteifunktionär ist, aber dass man diese Chance verpasst hat, verstehe ich einfach nicht. Und das auch als Blaupause für andere Bundesländer hätte nutzen können. Da wäre Sachsen ein richtiger Vorreiter gewesen.
Naja, ich sag mal so, du hast ja selber eine gewisse Erfahrung mit wie soll man sagen, Dynamiken innerhalb von Parteien. Zunächst glaubt natürlich erstmal jeder, er sei der Beste. Da gibt es dann parteiinterne Erwägungen und dann will man da nicht von oben herab in irgendeinem Wahlkreis verbieten, dass einer antritt. Dann behauptet man, man könnte dem das nicht verbieten und so weiter und so fort. Das sind ja so mal die ganz praktischen Gründe, will ich mal sagen. Dann ist es so, und das ist kein Geheimnis, dass die AfD Sachsen zutiefst davon überzeugt ist, also wirklich, und das ohne irgendeine Art von Ironie, dass die Freien Sachsen, die du jetzt erwähnt hast, die diesen Vorschlag gebracht haben, an denen ja aber der Vorschlag nicht hängt. Also das ist ja kein Freie Sachsen-Strategie oder ähnliches, sondern die haben das halt öffentlich gemacht und haben sozusagen gesagt, so und so hätte man das machen können. Dass man da bei der AfD Sachsen davon überzeugt ist, dass die Freien Sachsen ein zu 100% gegründetes Verfassungsschutzprojekt sind, um die AfD klein zu halten. Das ist eine tatsächlich vorhandene Überzeugung dort. Interessanterweise will ich ja, jetzt mal...
Unsinn brauchen wir jetzt gar nicht eingehen.
Nee, aber. Brauchen wir nicht drauf eingehen, ja. Ganz genau. Das Entscheidende ist aber, und das ist eigentlich zentral zu erwähnen, dass es einfach dort kein Verständnis für so eine übergeordnete Strategie gibt. Also, dass man jetzt sagt, es gibt jetzt ein Vorfeld, es gibt eine Partei, es gibt meinetwegen noch andere patriotische Parteien oder rechte Parteien, die man meinetwegen sogar irgendwie auf eine Art bekämpft, aber wo man trotzdem mal guckt, was die machen und ob man das nicht irgendwie nutzen kann und so weiter, ob man sich da stillschweigend auf irgendwas einigen kann, ob man sich vielleicht ignoriert und dadurch was Gutes bewirkt. Dass es ausländische Parteien wie die FPÖ gibt und den Front National, meinet, also Rassemblement National, die man irgendwie mit einbinden kann und so weiter. Also da guckt man tatsächlich auf den eigenen Nabel und wie gesagt, hat da im Grunde genommen kein Verständnis für so eine übergeordnete Strategie. Zumindest ist das mein Eindruck, nicht nur in dieser Frage, die du jetzt erwähnt hast, Stichwort Sperrminorität und so weiter, sondern auch eben in anderen Fragen. Und ich glaube, das wird sich so schnell auch nicht ändern. Wir haben es jetzt in Österreich erlebt, dass dort mit Kickl ein Politiker, der weitaus tiefer denkt, also weitaus strategischer denkt, weitaus mehr mit dem Vorfeld interagiert, weitaus mehr diese ganzen Sachen durchschaut hat, dass der trotzdem extrem erfolgreich war. Und das in einem, ich möchte mal sagen, Staat, der mitunter doch noch etwas, strukturkonservativer ist als die Bundesrepublik Deutschland. Und also es gibt da, glaube ich, einfach dieses Verständnis nicht für so eine übergeordnete Strategie. Und man wird aktuell auch an die AfD nicht nur in Sachsen, auch in anderen Bundesländern, auch auf Bundesebene da nicht rantreten können und sagen, hört mal zu, die AfD ist nur ein Teil einer großen Bewegung, die an verschiedenen Stellen zugreifen muss, sondern man ist da überwiegend tatsächlich in dieser klassischen Parteienlogik gefangen. Es gibt nur die AfD, alles andere brauchen wir gar nicht. Vorfeld, das ist nur Gequatsche. Die paar Magazine, die es da gibt und die von irgendwie 5000 Abonnenten gelesen werden, das interessiert keinen. Wir sind eine Volkspartei und zentral ist, was wir machen. Man sieht sich da eben so in der Mitte irgendwo als Nukleus. Und das ist einfach eine Zustandsbeschreibung, das muss man, glaube ich, erstmal grundsätzlich so hinnehmen. Und die Frage ist, ob sich daran eben was ändern lässt und ob wir die AfD, so will ich es mal nennen, dazu kriegen, sich in eine größere Strategie da einzufügen.
Ja, also der ganze Sinn von diesem neuen Text, nachdem halt dieses Fazit und nochmal aufgedröselt wurde, was sich aktuell getan hat, ist ja, genauso eine Diskussion zu starten. Das auch Parteifunktionäre wissen, und es würde ja auch bedeuten, man hat automatisch mehr Mandate, man hat mehrere Wahlziele erreicht, hat auch über diese, hätte in Sachsen beispielsweise über diese Sperrminorität auch mehr parlamentarische Macht. Also da geht es ja wirklich um die Themen, die diese Leute auch interessieren, zu Recht, ja. Das ist ja auch ihre Aufgabe, da immer nur rumzusitzen und Opposition zu machen und nichts mitbestimmen zu können. Und dann aber auch gleichzeitig nicht irgendwie mit dem Vorfeld zu interagieren, macht wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß, sondern dann nur für sich zu sitzen. Und genau das ist jetzt der Sinn, dass man zeigt, es gibt in dieser Situation David gegen Goliath eine Möglichkeit, die aktuellen bestehenden Gesetze, Wahlgesetze auszunutzen und auf das zu reagieren, auf den Druck dieser NGOs und alle anderen, die sich ja das genau anschauen, mit viel Geld reingehen und so weiter zu reagieren. Es kann ja auch sein, dass dieser Vorschlag, den wir jetzt beispielsweise auch skizziert haben, man kann sich das in Ruhe auch alles nochmal durchlesen, dass das viele als absolut sinnfrei empfinden und eine bessere Idee haben. Wunderbar. Unsere Aufgabe ist es, genau diese Lücke zu erkennen. Diese Lücke haben wir geschlossen durch die Recherche und diese Lücke haben wir jetzt geschlossen in Wahlbeobachtung, hoffentlich auch in Teilen und jetzt auch durch dieses Fazit, dass wir schauen, welche Möglichkeiten haben wir in dieser Position des Angegriffenen, ja, der sich erwehren muss und so doch ein Teil der Menschen hinter sich weiß. Und das ist genau das, was wir jetzt raustragen müssen. Die Leute können sagen, es ist eine total beknackte Idee oder mit Parteien überhaupt nicht zu vereinbaren, aber Ich denke schon, dass das eine einfache und gute Möglichkeit wäre, auch wenn es dann halt nicht, dann nicht Sachsen ist, dann, ja gut, dann probiert man es halt hoffentlich woanders mal, zu zeigen, dass man das Spiel ganz genau verstanden hat. Und wir haben ja gerade in Thüringen jetzt wieder gesehen mit dieser Show da um den Landtagspräsidenten, wie gut die Gegenseite dieses Spiel spielt. Und wir dürfen da nicht auf irgendwelche irgendwelche Waffen verzichten, nur weil es unbequem ist oder weil man dann mal irgendeinem Direktkandidaten dann nichts erzählen kann oder so. Ich weiß es nicht. Also ich finde die Begründung halt alle einfach dämlich. Ich sehe keine richtigen. Es ist eine weitere Möglichkeit. Wir schlagen die konkret vor. Wir diskutieren die auch gerne. Und die Frage ist, ob es gute Leute in den parlamentarischen Strukturen gibt, die diese Ideen aufgreifen, um mehr Mandate, um mehr Macht in den Parlamenten zu kriegen. Also was gibt's Besseres? Zu einem sehr geringen Einsatz, also fast gar keinem. Wir stellen das jetzt vor, wir reden drüber und suchen auch das Gespräch, auch gerne weiter mit Parteifunktionären. Und entweder watscht man uns ab oder man muss den Leuten dann halt auch erklären, warum man das halt als komplett sinnlos empfindet.
Ja, Michael, im Grunde genommen ist das eigentlich ein schönes Schlusswort für unsere heutige Sendung. Oder haben wir was vergessen, was für dieses Thema wichtig ist, was wir noch erwähnen sollten?
Na, interessant wird sein, wie sich auch die Gegenseite auf die Bundestagswahl vorbereitet.
Ja.
Also man merkt ja auch schon bei jetzt mit dem Rücktritt da der Grünen und wie viel da in Bewegung ist in allen drei Parteien der Ampel und natürlich auch in der Union. Wir alle jetzt nur noch auf diese Bundestagswahl schauen. Und ich habe es ja schon gesehen, ich habe es ja schon gesagt, meinte ich, wie Amadeo-Antonio-Stiftung und Campact jetzt diese neuen Sachen gestartet haben, gezielt für Ostdeutschland, gezielt hier Träger unterstützen, die uns Patrioten dann wieder bekämpfen werden. Es wird noch viel, viel mehr davon geben. Also da können die sich ja darauf verlassen, dass aus dem grünen Familienministerium da beständig Geld fließt. Und ich fand es so interessant, dass diese offensive neue Strategie Geld direkt an Parteien und Politiker und Druck im Hintergrund gibt. Und es wird, glaube ich, nicht das Letzte gewesen sein, weil du siehst ja, wenn Umfragewerke von 20% für die AfD kommen, was sie da für Probleme bekommen, auch weil die ja wissen, dass das auch auf Kosten ihrer eigenen Mandate geht. Und ich bin nur dafür, dass, und ihr macht das ja auch immer gut, du und Benny, dass wir sowas halt genau im Auge behalten und dann gemeinsam als ganzes rechtes Mosaik überlegen, wie wir mit unseren begrenzten Mitteln tatsächlich gegenhalten können. Nicht irgendwelche Fantasiegebilde aufbauen, sondern ganz konkret, was kann man tun? Und das ist eigentlich so eine Aufgabe, gerade in Bezug auf die Bundestagswahl, die ja spannend werden könnte, für alle, die so Hörer von Lagebesprechungen und sowas sind und die dann auch in ihrem Umfeld wirken. Also ich glaube, da kommt doch einiges auf uns zu und wir müssen da einfach offen sein und mit den Leuten zusammenarbeiten, die diesen Weg mitgehen wollen.
Ja, ich denke auch. Also ich hatte das ja schon mal anfangs so gesagt, so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, dass 1% als Organisation ja so ein bisschen das weniger reiche Pendant zu Kompakt ist. Das ist ja nun auch so, dass wir durchaus auch versuchen, Einfluss auf rechte Parteien zu nehmen, eben nicht mit Geldern, eben nicht mit Art Finanzierungs- und was weiß ich, Schmierenkampagnen, aber eben mit so einem Podcast wie dem, eben durchaus auch mit Hintergrundgesprächen zu sagen, passt mal auf, es gibt die und die Strategie, kann man nicht das und das tun, es gab jetzt zur Wahlbeobachtung, ich will nicht sagen erstmalig, aber schon in einem schönen Maße die Unterstützung der AfD, also die Werbeunterstützung für die Wahlbeobachterkampagnen, die wir seit über 7 Jahren durchführen. Das war auch ein schönes Signal, dass Brandenburg und Thüringen da gesagt haben, hör zu, wir versuchen nicht auf Teufel komm raus eine fadenscheinige eigene Wahlbeobachterkampagne auf die Beine zu stellen, wo wir gar keine Erfahrung haben, sondern da arbeiten wir zusammen. Das heißt, es geht natürlich nicht alles in die falsche Richtung, zu sagen, es gibt da eine ignorante AfD und ein Vorfeld, was sich missverstanden fühlt. So ist es nicht, aber es gibt da im Grunde genommen noch ganz viel Arbeit zu erledigen. Vor allem, du hast es gesagt, im Vorfeld der nächsten Bundestagswahl, wo Kompakt sicherlich versuchen wird, erneut im großen Stil Einfluss auf die Wahl zu nehmen. Wir haben es bereits angekündigt, wir haben die Unterstützer von Kompakt kontaktiert um sie darüber aufzuklären, was mit ihren Geldern geschieht. Wir haben eine Strafanzeige gegen Kompakt wegen illegaler Parteienfinanzierung vorbereitet, die am Laufen ist, beziehungsweise die jetzt in die Bahn geschickt wird. Und wir haben weitere Recherchen in der Pipeline, die kommen werden. Du hast es nämlich schon gesagt, das, was Kompakt getan hat, haben sie nicht zum ersten Mal getan. Auch die Amadeo-Antonio-Stiftung hat in der Vergangenheit in diese Richtung gearbeitet. All das wird bei uns noch veröffentlicht werden. All das wird auch seine ordentliche, wie sagt man, sein ordentliches Forum finden, um verbreitet zu werden. Und das sind die Dinge, die wir aktuell tun können und daran arbeiten wir. Tja, und in diesem Sinne, wer das gut findet, wer sagt, ist es wichtig, dass es jemanden gibt, der diese Dinge aufklärt, darf ich an dieser Stelle den kleinen Werbeblock einschieben für schon 5 Euro im Monat. Das sind mittlerweile ein Bier in der Kneipe, glaube ich. Kann man Förderer von 1% werden auf 1%.de, denn wir haben eine Strategie der Graswurzelfinanzierung, sicherlich frei von ausländischen Geldern. Und Staatsgeldern sowieso. Ja, in diesem Sinne, Michael, vielen Dank fürs Gespräch. Schön, dass wir beide mal wieder eine Sendung durchgezogen haben. Ich denke, Benedikt lässt sich demnächst auch wieder blicken. Und dann setzen wir unsere Lagebesprechung wie gewöhnlich fort. Mach's gut, schönen Abend.
Lagebesprechung.